unmittelbar vor dem russischen Überfall 2022 zitiert. Der Krieg gegen sein Land überschattet das Gedenken am 8. Mai. Die Nachrichten dazu mit Werner Schoninger.
Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai aus. Dabei beruft sich die Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amts. Darin wird davon abgeraten, Vertreter dieser beiden Länder zu solchen Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die Einschätzung des Auswärtigen Amts liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es, es sei zu erwarten, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisieren würde. So könnte Moskau die Veranstaltungen missbräuchlich mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringen. Die Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität von Blumenthal hat die Räumung eines besetzten Hörsaals gestern Abend als notwendig bezeichnet. Etwa 100 pro-palästinensische Aktivisten waren am Nachmittag in den Hörsaal auf dem Campus Nord in Berlin-Mitte eingedrungen. Von Blumenthal sagte im rbb24-Inforadio, man habe sich schnell ein Lagebild verschafft und das sei eindeutig gewesen.
Wir konnten schon sofort sehen, dass Sachbeschädigung begangen war. Wir konnten sehen, dass in den Bannern, in den Sprüchen das Existenzrecht des Staates Israel geleugnet wurde. Es war deutlich, dass Gewalt verherrlicht wurde und auch das rote Dreieck, also das Symbol der Terrororganisation Hamas, verwendet wurde. Damit war für uns klar, dass in diesem Fall die Räumung der einzig richtige Weg ist.
Julia von Blumenthal, Präsidentin der Humboldt-Universität Berlin. Laut Polizei wurden die Personalien der Besetzer festgestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Hausfriedensbruchs. Der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz will die Sommerpause des Bundestags verkürzen, um schnell erste Reformen umzusetzen. Der CDU-Chef sagte den Funke-Medien, bis zum Sommer solle sich die Stimmung im Land verbessern. Man müsse merken, dass es eine neue Regierung gibt. Dazu werde er nach seiner Wahl zum Kanzler ein Arbeitsprogramm vorlegen, betonte Merz. Die ersten Themen, die man anpacken wolle, seien verschärfte Grenzkontrollen mit der Zurückweisung von Asylsuchenden, aber auch Maßnahmen zum Bürokratieabbau. Ziel sei es, noch im Juli erste Gesetze zu beschließen. Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghaninnen und Afghanen an Bord ist am Abend am Flughafen Leipzig-Halle gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelt es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die bereits eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage erhalten hatten. Neue Zusagen würden nicht erteilt. Etwa 2600 besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan warten nach Angaben des Auswärtigen Amts derzeit noch in Pakistan auf ihre Aufnahme in Deutschland. Politiker der Union haben empört auf die noch für April geplanten Flüge reagiert. Das Auswärtige Amt hat die russische Regierung aufgefordert, wissenschaftliche Arbeit nicht weiter zu kriminalisieren. Hintergrund ist die Einstufung zweier deutscher Wissenschaftsorganisationen als unerwünscht bzw. extremistisch. Betroffen sind die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. Wie auf Anfrage von rbb24 Recherche erst jetzt bekannt wurde, hatte das Auswärtige Amt am 27. März deshalb den russischen Botschafter zu einem dringenden Gespräch geladen. Infolge der Einstufung drohen Mitgliedern und Kooperationspartnern der Organisationen erhebliche Konsequenzen bis hin zu langjährigen Haftstrafen. Der US-Bundesstaat Kalifornien verklagt die US-Regierung in Washington. Grund sind die von Präsident Trump eingeführten Sonderzölle auf alle Importe in die USA. Der Präsident habe damit seine Kompetenzen überschritten, hieß es. Die US-Verfassung sehe die Zuständigkeit für die Erhebung von Zöllen ausschließlich beim Kongress. Aus Los Angeles, Neil Stumps.
Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, nannte die Zölle die größte Steuererhöhung in der neueren amerikanischen Geschichte und richtete einen Appell an den Kongress in Washington, der solle endlich seinen Job machen. Wäre Kalifornien ein eigenes Land, würde es zu den wirtschaftlich stärksten der Welt gehören. Hier haben große und wertvolle Tech-Firmen wie Google, Apple oder Meta ihren Hauptsitz. Dazu exportiert Kalifornien auch Agrargüter in die ganze Welt. Mexiko, Kanada und das von den Zöllen besonders betroffene China sind die drei wichtigsten Handelspartner des Bundesstaates.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute Richtung Oder und Neiße sonnig mit bis zu 29 Grad. Nach Westen hin teils kompakte Wolken und maximal 18 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 15 und in Adlershof 16 Grad, in Perleberg 10 und in Fürstenwalde-Spree 16 Grad. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, oft aber trocken, von West nach Ost 14 bis 23 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Das Auswärtige Amt in Berlin hat die russische Regierung aufgefordert, die Kriminalisierung und Verfolgung wissenschaftlicher Arbeit einzustellen. Was ist der Hintergrund? Zwei deutsche Wissenschaftsorganisationen sind von Moskau als unerwünscht bzw. extremistisch eingestuft worden. Betroffen sind die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. Wir sprechen da von hybrider Kriegsführung seitens Russlands mit weitreichenden Folgen für Wissenschaftler aus Deutschland. Thorsten Mandalka aus der Redaktion RBB24 Recherche hat sich damit befasst. Thorsten, das Thema ist ja bisher nicht allzu sehr im Fokus der Öffentlichkeit. Wie bist du darauf gestoßen?
Ja, wir haben bei RBB24 Recherche schon öfter mal berichtet und recherchiert zu Anfeindungen gegen Wissenschaftler. Das war ja in der Corona-Pandemie ein Thema, aber auch bei den Klimaforschern. Die müssen schon seit Jahren immer wieder mit Anfeindungen rechnen. Und da gab es eine Tagung in Hamburg und da habe ich Geschichten gehört zu Hackerangriffen und russischen Wissenschaftlern, die als Gäste unter sehr konspirativen Bedingungen nach Deutschland eingeladen wurden, wo dann irgendwie die Hotelzimmer erstmal abgesucht worden sind nach Wanzen und die Hotels erst in letzter Minute bekannt gegeben wurden, wo diese Tagungen stattfanden. Und auch über Folgen für deutsche Wissenschaftler, dass die zum Beispiel nicht nur nicht nach Russland reisen können mittlerweile mehr, sondern auch in mit Russland irgendwie assoziierte Staaten nicht reisen können, weil sie da befürchten müssten, festgenommen und möglicherweise an Russland ausgeliefert zu werden. Und das alles fand ich dann doch in den konkreten Auswirkungen sehr krass und dachte, da muss ich mal recherchieren.
Wenn man jetzt von Moskau, also von der russischen Regierung eingestuft wird als unerwünscht oder sogar als extremistisch, was bedeutet das?
Also unerwünscht, da gibt es Geldbußen, wenn man mit Organisationen Kontakt hat, oder Haftstrafen bis zu 6 Jahren. Das gilt also für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, also russische oder auch ausländische Menschen, Wissenschaftler, die Kontakt zur DGAP haben. Die sind eben mit Haftstrafen bis zu 6 Jahren bedroht. Und bei extremistisch, da ist es noch viel schlimmer. Da drohen Strafen bis zu 12 Jahren. Und auch finanzielle Restriktionen, also man darf dann keine finanziellen Transaktionen mehr machen, möglicherweise kein Bankkonto mehr haben oder und nicht mal eine Bankkarte und schon Kontakte sind strafbar. Und das gilt eben auch für Verwandte von diesen Menschen, die diese Kontakte haben. Also so eine Art Familien-Sippenhaft kann es da geben. Und wie gesagt, ganz konkret heißt es, die Reisetätigkeit für deutsche Wissenschaftler ist eingeschränkt, weil eben auch ausländische Menschen bedroht sind von diesen Haftandrohungen. Und wenn man da Fehler macht, dann kann man eben auch leicht zur Geisel des russischen Systems werden.
Was steckt hinter den Einstufungen und den damit zusammenhängenden Maßnahmen? Lässt sich da eine Strategie erkennen?
Na, eigentlich ist es ja wie aus dem Handbuch der Autokraten. Opposition ausschalten, die freie Presse ausschalten, die Gewaltenteilung beseitigen, Gerichte gleichschalten und eben, und das führt Putin vor, die Wissenschaft unter Kontrolle bringen, weil die Wissenschaft ja manchmal oder gerade bei Autokratien regelmäßig Erkenntnisse zutage bringt, wenn sie denn offen forscht, die eben diesen Autokratien nicht sehr beliebt sind. Das sieht man nicht nur in Russland, sondern neuerdings ja sogar auch in den USA oder in der Türkei oder in anderen autokratischen Staaten. Also Wissenschaft unter Kontrolle bringen gehört zum klassischen Werkzeug einer Diktatur.
Und angesichts dessen, was tut die Bundesregierung und was tun die Sicherheitsbehörden?
Naja, bei der Bundesregierung ist es ja so, dass zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde wirklich maßgeblich finanziert wird vom Auswärtigen Amt. Und da gibt es eben auch Beratungsstrukturen. Und insofern richtet sich die Strafandrohung eigentlich auch das nach russischem Recht gegen das Auswärtige Amt. Das Auswärtige Amt hat natürlich dagegen protestiert und fordert eben zur Entkriminalisierung auf und hat auch den Botschafter der russischen Föderation Ende März dann mal zu einem dringenden Gespräch geladen. So heißt dann eine Einbestellung in diplomatisch. Aber natürlich bringt das alles nichts. Es gibt ja die klaren und offenen Gegensätze zwischen der Bundesregierung und anderen europäischen Regierungen und Russland. Und die Sicherheitsbehörden, die können eigentlich auch nicht viel tun, außer mit eben Erkenntnissen bei Hackerangriffen zu helfen und entsprechende Warnungen auszusprechen. Ein bisschen ist das ein stumpfes Schwert.
Was tun die betroffenen Institutionen und welche Konsequenzen ziehen die Wissenschaftler?
Ja, die warnen natürlich auch ihre Mitglieder. Die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde ist ein Netzwerk von ungefähr 1000 Wissenschaftlern und die versuchen ihre Kooperationspartner in Russland und auch Belarus ist da ja auch zu nennen, zu schützen. Aber im Prinzip ist die wissenschaftliche Feldforschung durch diese Reiserestriktionen eigentlich flachgelegt. Das heißt, die Forscher können eben gar nicht mehr hin und können dann nicht mehr direkt mit ihren Kooperationspartnern reden. Und die Wissenschaftler selbst, naja, bei denen kommt es halt darauf an, wie resilient sie sind. Die müssen vorsichtig sein. Einer sagte, man darf halt keine Dummheiten machen, eben nicht mehr unvorsichtig reisen. Und die Befürchtung ist, dass unter diesen Bedingungen vielleicht auch der Nachwuchs ausbleibt. In so einem schwierigen Feld zu forschen mit diesen Risiken ist halt für viele dann auch nicht sehr reizvoll.
Das war Thorsten Mandeika aus der Redaktion RBB24 Recherche. Danke für das Gespräch.
Danke auch.
Italiens rechtskonservative Regierungschefin Giorgia Meloni reist heute in die USA zu Donald Trump. Ein interessanter Besuch, denn die EU liegt ja, wie praktisch der Rest der Welt, mit den Vereinigten Staaten im Zollstreit. Meloni hat dazu Grüße aus Brüssel im Gepäck, berichtet unser Korrespondent Thomas Speckhofen.
Ursula von der Leyen und Giorgia Meloni haben zur Vorbereitung des Besuches mehrfach miteinander telefoniert, bestätigt Kommissionssprecherin Arianna Podesta. Vergangene Woche sei das gewesen, diese Woche noch einmal. Jeder Kontakt zur US-Regierung sei willkommen, heißt es bei der Kommission, aber nur noch mal zur Erinnerung.
Of course, the negotiation competence is with the Commission.
Alle Zuständigkeit für Verhandlungen, die bleibe natürlich bei der Kommission. Und die führt nun schon seit Wochen Gespräche mit US-Stellen. Erst in der Hoffnung, die Eskalation des Konflikts vermeiden zu können, jetzt in der Hoffnung, sie wenigstens einzudämmen. Maro Šefčovič, der Handelskommissar, war ein paar Mal in Washington. Nach Darstellung der Kommission steht er praktisch im ständigen Kontakt mit US-Handelsminister Howard Lutnick. Auch auf anderen Ebenen würden Gespräche geführt. Die Schwierigkeit, sagt Bernd Lange, der Vorsitzende des Handelsausschusses im Parlament, bestehe vor allem darin herauszufinden, was genau die amerikanische Seite überhaupt wolle.
Solange das nicht halbwegs klar ist und auch die Geschäftsgrundlage für Verhandlungen gestiftet ist, ist das natürlich unheimlich schwierig, diese 90 Tage Friedensangebot von Herrn Trump dann wirklich als Verhandlungsgrundlage zu nutzen.
Auch SPD-Politiker Lange war gerade in Washington. In seinen Gesprächen unter anderem mit Abgeordneten und Gouverneuren aus dem republikanischen Lager hat er festgestellt, auch dort gibt es Kritik an den Zöllen.
Die wirtschaftlichen Konsequenzen dieser ungezügelten Chaos-Zollpolitik sind natürlich auch dort nicht verborgen geblieben.
Die 90-Tage-Pause, sagt Lange, sei auch diesem Druck geschuldet. Seine mit großer Geste verkündeten Zölle hat Donald Trump mit der Pause inzwischen zwar vorläufig wieder einkassiert, aber nur teilweise. Die Zölle auf Stahl und Aluminium sind gültig, ebenso die 25% auf Autos und auch die 10% Grundzoll, die praktisch für alle Einfuhren aus aller Welt gelten. Pausiert für 90 Tage wurden nur die Aufschläge. Im Fall der EU wären das plus 10, also insgesamt 20% gewesen. Die EU dagegen hat alles angehalten, auch die geplanten Maßnahmen gegen die Stahl- und Autozölle. Ein Zeichen des guten Willens findet man auf Seiten der EU. Wir wollen ernsthaft verhandeln. Eines der Angebote, ein kompletter Verzicht auf alle Zölle bei Gütern. Aber es gäbe auch Grenzen, sagt Kommissionssprecherin Podesta.
Einige Bereiche betrachten wir als unverzichtbar, Gesundheit zum Beispiel oder unsere Standards bei Lebensmitteln. Da gehen wir keine Kompromisse. Kompromisse ein.
Wie heikel die Reisen von Regierungschefs mit EU-Themen im Gepäck und eigenen Interessen im Kopf sein können, haben zuletzt die Trips von Viktor Orban nach Moskau, Peking und Mar-a-Lago gezeigt. Dass aber Giorgia Meloni nur auf eigenen Vorteil bedacht sein könnte und es der Trump-Regierung dabei gelingt, einen Keil in die EU zu treiben, befürchtet Bernd Lange nicht.
Insofern, ja, soll Frau Meloni ihr Glück versuchen.
Sollte Meloni positive Nachrichten für Europa aus dem Oval Office mitnehmen, wird das ihre und die italienische Position in der EU zweifellos stärken.
Heute reist sie in die USA, die italienische Regierungschefin.
RBB 24 Inforadio Sport.
Das Finale daheim, das Endspiel im eigenen Stadion, das ist für Bayern München das große Ziel in dieser Champions League-Saison gewesen. Seit gestern Abend ist das Finale dahin. Die Bayern sind ausgeschieden. Das 2:2 bei Inter Mailand reichte nicht, um weiterzukommen. Und wir betrachten uns das nochmal genauer mit unserem Bundesliga-Moderator Jens-Christian Gussmann. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Jens-Christian, wie ärgerlich ist das Ausscheiden?
Extrem, würde ich sagen. Also vor allem diese Konstellation. Endspiel zu Hause, die wird es so bald nicht wieder geben. Und es war ja auch so, dass die Bayern gestern jetzt nicht schlechter waren. Remis auswärts bei Inter, das musst du erst mal schaffen. Entscheidend war wohl das Hinspiel, als sie zu Hause verloren haben, 1:2. Das heißt, in der Endabrechnung fehlte nur ein Tor, um wenigstens die Verlängerung zu erreichen. Ein Tor, das ist immer drin. Wenn du das nicht erzielst und du spielst aber auf Augenhöhe, dann ist das halt auch ein bisschen Pech, wenn du dann rausfliegst.
Wie war denn der Spielverlauf?
Also die Bayern mit Thomas Müller in der Startformation und zunächst auch mit mehr Schwung. Die Anfangsminuten haben ihn gehört. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dann aber Chancen plus für Inter. Tore, Fehlanzeige, Remis zum Wechsel ging in Ordnung. Im zweiten Abschnitt dann die Führung der Bayern durch Harry Kane. 7 Minuten gespielt, von links segelt eine Flanke rein Richtung zweiter Pfosten. Eher ungefährlich, die ist lange unterwegs. Kane darf den Ball zwar in Ruhe annehmen, hat aber auch noch Verteidiger vor sich. Den tunnelt er aber mit seinem Schuss, das kam überraschend, die Bayern vorne. So, und dann ein fataler 3 Minuten Blackout vom Innenverteidiger von Min Jae Kim. Zweimal springt er unter Eckbällen durch, zweimal trifft Inter. Bayern gleicht ebenfalls nach einer Ecke aus ganz spitzem Winkel durch Eric Dier aus. Dann noch 20 Minuten zu spielen oder ein bisschen mehr, genau gesagt. Aber die Bayern ohne wirklich zündende Idee.
Die Meisterschaft, die galt über lange Zeit als selbstverständlich und die Bayern definierten sich über die Champions League, Jens-Christian. Jetzt sind sie im Viertelfinale raus. Was heißt das?
Ich glaube, das heißt, dass wir diese Mannschaft, die wir gestern Abend gesehen haben, in der nächsten Saison so nicht mehr sehen werden. Vor allem Kim stand ja zuletzt nach dem einen oder anderen Patzer unter sehr strenger Beobachtung und dann gleich 2 Böcke. Er kann mal beim Spanier Juan Bernat nachfragen. Uli Hoeneß ist da sehr nachtragend. Bernat hatte nach einem O-Ton von Hoeneß einen richtigen Scheißdreck gespielt und hätte fast fürs Ausscheiden aus der Champions League damals gesorgt. Danach wurde Bernat verkauft. Jetzt sind die Bayern rausgeflogen. Das macht's für Kim nicht besser. Immerhin wird diese Saison etwas besser sein als die letzte. Da gab's ja gar keinen Titel. Meister werden sie wohl mit 6 Punkten Vorsprung vor Leverkusen. Sind ja nur noch 5 Bundesligaspiele. Aber das ist es dann auch. Also als besonders herausragend wird die Spielzeit nicht in die Bayerner Nahen eingehen.
Kurz zu Real Madrid. Der Titelverteidiger hatte eine Remontada, also ein unglaubliches Comeback angekündigt. Was wurde daraus?
Nichts. Real hat auch das 2. Spiel gegen Arsenal verloren, diesmal 1:2. Chancenlos, ideenlos, harmlos. Jahrelang hat uns Real ja mit den Champions League Wundern verwöhnt, aber irgendwann ist dieses Glück auch mal aufgebraucht.
Vielen Dank, Jens-Christian Gussmann und der Sport. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir können auch noch ein bisschen wärmer. Genau, heute kriegen wir Temperaturen von 18 bis 29 Grad. Also im Osten ist es da am wärmsten, im Westen weniger warm.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Vorsicht auf der A10, nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Im Dreieck Pankow auf der Überleitung zur A114 Richtung Pankow steht ein defekter Lastwagen auf der linken Spur. A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin zwischen Briesen und Fürstenwalder Ost ist nach einem Unfall nur die linke Spur frei. Es staut sich plus 10 Minuten. Vorsicht auf der A113 Richtung Dresden. Zwischen Schönefeld Süd und Flughafen Berlin-Brandenburg liegen Holzteile auf der Fahrbahn A113. B1, B5, Frankfurter Chaussee Richtung Berlin zwischen Herzfelde und Tastorf, Stau an der Baustelle, plus 10 Minuten. Im Stadtverkehr Berlin kommen Sie insgesamt recht gut voran. Etwas länger dauert es in Westend auf dem Fürstenbrunner Weg stadteinwärts und in Karlshorst auf der Treskoallee in beiden Richtungen. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24-inforadio.de.
Es wird schon 9.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Morgen. Ich habe es ja gestern schon gesagt, wegen Selo. Deutschland stehen 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges schwierige Gedenktage bevor, denn es gibt wieder Krieg in Europa, geführt von Russland gegen die Ukraine. Für das Gedenken im Bundestag gibt es jetzt eine Entscheidung. Dazu die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai aus. Dabei beruft sich die Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amts. Darin wird davon abgeraten, Vertreter dieser beiden Länder zu solchen Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die Einschätzung des Auswärtigen Amts liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es, es sei zu erwarten, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisieren würde. So könnte Moskau die Veranstaltungen missbräuchlich mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringen. Die Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität von Blumenthal hat die Räumung eines besetzten Hörsaals gestern Abend als notwendig bezeichnet. Es seien Sachbeschädigungen begangen, das Existenzrecht Israels geleugnet und Gewalt verherrlicht worden, sagte von Blumenthal im RBB 24 Inforadio. Die Räumung durch die Polizei sei der einzig richtige Weg gewesen. Gestern Nachmittag waren etwa 100 pro-palästinensische Aktivisten in den Hörsaal auf dem Campus Nord eingedrungen. Yasser Speck, RBB 24.
Die Polizei hat um kurz nach 20 Uhr alle Besetzerinnen und Besetzer herausgeholt. Von allen Aktivisten wurde die Identität festgestellt und ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet. In Einzelfällen auch wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Der Hörsaal sei verwüstet, so heißt es von der Polizei, es gebe Schmierereien und Sachbeschädigungen im Innern. Ein Demonstrant wurde bei der Räumung verletzt. Die Polizei war mit rund 300 Einsatzkräften präsent. Von ihnen wurde niemand verletzt.
Die Berliner CDU-Mitglieder können noch bis heute Nachmittag Stellung zum Koalitionsvertrag mit der SPD auf Bundesebene nehmen. Die Mitgliederbefragung läuft seit einer Woche. Dabei wird die Meinung zu 12 Punkten abgefragt. Zum Beispiel geht es um die Lockerung der Schuldenbremse, die Änderungen beim Bürgergeld und die Verschärfung der Migrationspolitik. Die Berliner CDU ist der einzige Landesverband, der seine Mitglieder befragt. Wie die Berliner Bildungssenatorin Günther Wünsch im RBB 24 Inforadio sagte, ist das gelebte Praxis.
Das hat der Landesverband jetzt auch wieder beim Thema Koalitionsvertrag gemacht, sodass es kein Affront ist, sondern weiterführend dessen, was die Berliner CDU-Mitglieder schon seit vielen Jahren kennen. Und natürlich gibt es immer einzelne Akteure, die nicht mit allem konform gehen, aber auch hier in Berlin nehme ich wahr, dass dieser Koalitionsvertrag von breiten Seiten unterstützt wird.
Berlins Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, Katharina Günther-Wünsch, CDU. Im Prozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten vor gut einem Jahr in Berlin könnte heute das Urteil fallen. Am Vormittag will das Amtsgericht Tiergarten zunächst weitere Zeugen befragen, anschließend könnten die Plädoyers gehalten und das Urteil gesprochen werden. Angeklagt ist ein 24-jähriger früherer Lehramtsstudent der Freien Universität Berlin. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gefährliche Körperverletzung vor und geht von einem antisemitischen Motiv aus. Der Angeklagte hat gestanden, dass er seinen Kommilitonen im Februar vorigen Jahres angegriffen hat. Er bestreitet aber ein antisemitisches Motiv. Die Bundeswehr hat 2024 deutlich mehr Bewerbungen erhalten als im Jahr davor. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung und verweist auf Zahlen des Personalamtes der Bundeswehr in Köln. Demnach haben sich im vergangenen Jahr mehr als 52.000 Menschen bei der Bundeswehr beworben. Das waren fast 9.000 mehr als im Jahr 2023. Laut der Zeitung führen die steigenden Bewerberzahlen auch zu mehr Sicherheitsüberprüfungen durch den militärischen Abschirmdienst. So seien 2024 knapp 68.000 Background-Checks beantragt worden. Das seien 18% mehr als im Jahr davor, heißt es unter Berufung auf Zahlen des Geheimdienstes. In Istanbul haben am Abend erneut mehrere 10.000 Menschen gefordert, den inhaftierten Oberbürgermeister der Stadt İmamoğlu freizulassen. Aufgerufen zu der Kundgebung in der türkischen Metropole hatte die größte Oppositionspartei CHP. Dabei wurde eine Erklärung İmamoğlu's verlesen. Darin rief er dazu auf, im Kampf für die Demokratie nicht nachzulassen. İmamoğlu befindet sich seit 4 Wochen in Untersuchungshaft. Ihm wird Korruption vorgeworfen. Die Opposition hält das für vorgeschoben. İmamoğlu wollte eigentlich bei der nächsten Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Erdogan antreten. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute Richtung Oder und Neiße, sonnig mit bis zu 29 Grad. Nach Westen hin teils kompakte Wolken und maximal 18 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 15 und in Adlershof 16 Grad. In Perleberg 10 und in Fürstenwalde-Spree 16 Grad. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, oft aber trocken, von West nach Ost 14 bis 23 Grad. Die Zeit 9.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Wie es um die deutsch-französische Freundschaft steht, ist wohl nur an wenigen Orten so konkret zu spüren wie in einem kleinen pfälzisch-elsässischen Dorf. Der Ort mit knapp 1500 Einwohnern liegt direkt an oder vielmehr auf der Grenze zu Frankreich. Nur ein kleiner Fluss trennt die beiden Städte. Auf Deutsch heißt es Scheibenhardt mit DT. Im Französischen gibt's am Ende ein weiches D. Wie sind die Geschichten der Menschen auf beiden Seiten der Grenze miteinander verwoben? Darüber hat SWR-Reporterin Tanja Kohler bei einem Rundgang im Ort mit Menschen in beiden Ländern gesprochen.
Eine Brücke mit blauem Geländer, kaum 20 Meter lang, über das kleine Flüsschen Lauter. Ich stehe in der Mitte und drehte einen Schritt nach links. Dann bin ich in Deutschland, im rheinland-pfälzischen Dorf Scheibenhardt. Drehte ich auf der Brücke einen Schritt nach rechts, bin ich in Frankreich, im französischen Teil des Dorfes. Und da heißt das dann so.
Scheibenach.
Oder auf Elsässisch.
Scheibert.
Ich treffe eine Passantin auf der Brücke. Dass sie gerade eine Landesgrenze überschritten hat, ist ihr überhaupt nicht bewusst.
Für mich existiert die Grenze eigentlich gar nicht mehr. Die letzten Tage stand mal die Polizei zum Kontrollieren. Aber im Großen und Ganzen, man fährt durch und verschwindet eigentlich kaum mehr einen Gedanken an die Grenze.
Eine andere Spaziergängerin ist auf der Brücke auf dem Weg von Frankreich nach Deutschland. Einfach mal so das Land zu wechseln, ist für sie immer eine kleine Abwechslung, so ein bisschen wie Urlaub. Direkt am Ende der Brücke auf deutscher Seite ist die Bäckerei Schneider oder besser Schneider, denn der Besitzer ist ein Franzose.
Bah, bonjour.
Verkäuferin Manon Alombert ist gerade dabei, für ein älteres Ehepaar an den Bistrotischen einen Frühstücksteller zuzubereiten. In sehr deutschem Stil.
Wursteller, Käseteller, voilà.
Schinken, Salami oder Emmentaler schon am frühen Morgen, das wäre für den französischen Magen etwas heftig. Deswegen gibt's auch französisches Frühstück mit Baguette, Butter, Marmelade, Croissants oder Brioche.
On peut avoir des petits déjeuners français, donc maintenant juste pain, beurre, confiture ou viennoiserie.
Die deutschen Kunden mögen besonders die so richtig original französischen Backwaren, sei es Baguette oder Éclair au Chocolat, eine Art Windbeutel mit Schokofüllung.
Das gibt's nur hier, das Éclair.
Die Baguette schmeckt anders wie in Deutschland, ist dünner und hat nicht so viel Füllung. Ne?
Auf der anderen Seite der Brücke, also in Frankreich, kommt mir Mireille Moog entgegen. Sie wohnt schon ihr ganzes Leben lang in dem deutsch-französischen Dorf.
Ich bin seit Geburt hier, wohne 50 Meter von der deutschen Grenze weg. So bin ich groß geworden.
Mireille ist Französin, aber perfekt zweisprachig. Sie wohnt hier mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen auf der französischen Seite. Allerdings pendelt sie wie viele im Elsass täglich über die Grenze nach Deutschland. Sie arbeitet bei einem Schrotthändler in Karlsruhe.
Das ist ein Muss hier, weil es gibt nicht so viel Arbeit. Die meisten, die gehen nach Deutschland zum Arbeiten und es ist eigentlich mehr Industrie in Deutschland. Das sind halt die größeren Firmen, Mercedes, Michelin und so.
Zu uns gesellt sich Nicole Moog. Auch sie wohnt seit frühester Kindheit im französischen Scheibenhardt. Sie erinnert sich noch gut an die Zeit vor dem Schengen-Abkommen, als sie jedes Mal, wenn sie in den deutschen Teil von Scheibenhardt wollte, an der Brücke ihren Pass vorzeigen musste.
Da war deutscher Zöllner und Douanier Français.
wenn man was zu verzollen hat, wenn sie was gefunden haben und man hat es nicht deklariert, man muss eine Strafe bezahlen.
Wenn ich so durch die beiden Ortsteile spaziere, fällt auf, es gibt zwar eine deutsche und eine französische Kirche, aber nur ein Rathaus im französischen Teil. Der deutsche Ortsbürgermeister Thomas Ehl ist hauptberuflich Steuerberater und hat in Scheibenhardt kein eigenes Büro. Auch wenn der Ort geografisch völlig zusammengewachsen ist, macht in der Kommunalpolitik jeder sein eigenes Ding, erklärt mir Thomas Ehl.
Das fängt an bei der Verwaltung. Sie sind anders organisiert, sie haben ein anderes Kindergartensystem, ein anderes Schulsystem. Und da gibt es eigentlich kaum Überschneidungen, immer nur, wenn es irgendwelche Aktionen über die Grenze gibt. Es gibt ein Novum oder, denke ich, fast ein Einzelmerkmal hier, dass zum Beispiel unser Abwasser hier nach Frankreich geleitet wird. Es gibt eine ganz neue Aufbereitungsanlage in Niederlauterbach, die betreiben Frankreich und wir mit oder sind mit beteiligt, die Verbandsgemeinde und dann auch Scheibenhardt. Das ist eine Besonderheit.
Trotzdem ist Thomas Ehl natürlich in regelmäßigem Kontakt mit seinem französischen Pendant Gérard Elfrich. Viele aktuelle politische Probleme gibt es dies und jenseits des Flüsschens Lauter.
Wir sehen immer mal wieder, dass die Tendenzen ja doch gleich sind in Frankreich und in Deutschland. Die Rechten gewinnen an Einfluss und auch an Zuspruch. Und da sind wir uns einig, dass wir das eigentlich so nicht akzeptieren wollen und auch nicht weiter unterstützen wollen.
Auffällig beim Vergleich der beiden Ortsteile ist auch, die Deutschen haben nicht nur kein Rathaus, sondern auch keine eigene Grundschule. Dafür die Kita Sonnenschein. Ein paar hundert Meter entfernt auf der französischen Seite gibt es eine École Maternelle, eine Vorschule für Kinder von 3 bis 6 Jahren und eine Crèche für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Ich treffe 2 Erzieherinnen, die mit den Kindern im Leiterwagen einen kleinen Spaziergang durch den Ort machen. Sie versuchen, 3 Sprachen mit den Kindern zu sprechen. Französisch, Deutsch und Elsässisch.
Was haben wir denn Gasse heute?
Nix.
Poulet haben wir Gasse?
Und was noch?
Nix. Nix? Schut Bruxelles. Haben wir noch Gasse? Was haben wir gegessen heute, Charlotte?
Nudeln?
Nudeln.
Woher?
Und Hähnchen. J'ai mangé des pâtes. Du poulet.
2- bzw. 3-Sprachigkeit wird in den beiden Scheiben Harz großgeschrieben. Wobei Mireille Moog meint, dass die Franzosen da ein bisschen bemühter sind.
Sie würde jetzt sagen, ohne jetzt angeben zu wollen, dass die Franzosen eher Deutsch sprechen als die Deutschen Französisch. Ich habe selber 2 Söhne. Der eine spricht perfekt Deutsch und der andere will nicht. Also der ist jetzt 14 und der fängt jetzt langsam an zu merken, dass man es vielleicht doch braucht. Aber bisher hat er sich immer ein bisschen geweigert.
Birgit Ehl, die Frau von Bürgermeister Thomas Ehl, bestätigt das. Obwohl auch sie immer versucht, mit ihren Nachbarn auf Französisch zu parlieren.
Ich habe Französisch schon ganz, ganz früh in der Schule gelernt. Also ich verstehe viele Sachen auch. Habe auch mit den Kindern noch mal ein bisschen Französisch gelernt. Aber natürlich nicht, ich kann mich durchschlagen, sagen wir mal so. Ich kann einkaufen in Französisch in Frankreich und ja, aber nicht perfekt, natürlich lange nicht.
Auch wenn wahrscheinlich nirgendwo sonst Deutschland und Frankreich so miteinander verwoben sind wie hier in Scheibenhardt, manche würden sich schon noch ein bisschen mehr miteinander wünschen, sagt Mireille Moog.
Mal sind viele Leute reingezogen. Vorher hat jeder jeden gekannt und das ist nicht mehr der Fall. Also die Leute, die wohnen hier und jeder ist aber mehr für sich, weil jeder geht halt arbeiten, das ist nicht mehr wie früher. Früher waren die Mütter waren meistens daheim, die Väter sind arbeiten gegangen, die Mütter waren daheim und die Kinder haben draußen gespielt. Und heute ist alles Playstation, alle gehen arbeiten und ja.
Mireille, deren Familie seit Generationen in Scheibenhardt lebt, erinnert sich, dass die Einwohner der beiden Orte früher viel mehr miteinander verbandelt waren.
Sagen wir, ganz früher war es ja so, dass man von der anderen Seite die Leute hier geheiratet hat, ums Gegenteil. Also meine Oma, die war auch von Deutsch Scheibenhardt, mein Opa war von Französisch Scheibenhardt. Meine Eltern haben hier in Frankreich gewohnt, meine Großeltern auch.
Wolfgang Weiß, der mit seinem Fahrrad unterwegs ist zu seinem Haus im deutschen Scheibenhardt, findet, dass es auch heute noch viel grenzüberschreitende Kontakte gibt. In so einem deutsch-französischen Dorf zu wohnen, ist für ihn schon etwas Besonderes.
Ich bin sehr zufrieden, gell? Sehr gute Nachbarschaft, alles. Ich bin per Zufall vor 16 Jahren hier gelandet. Ich bin gebürtig von Speyer und habe meine Frau da kennengelernt. Naja, wie es halt so ist, irgendwann geblieben und dann habe ich politisches Asyl gekriegt.
Und außerdem gefeiert wird seit vielen Jahrzehnten gemeinsam beim traditionellen Brückenfest Anfang Juni. Da laufen jetzt schon die Vorbereitungen, wie Bürgermeister Thomas Ihl erklärt.
Dieses Fest bedarf dann schon der Abstimmung, denn die Franzosen machen schon anderes Essen. Es wird viel Käse angeboten, Käseplatte und so weiter. Und bei uns sind dann die typischen Pfälzer Gerichte mit Bratwurst und so weiter. In allem unterscheiden wir uns nicht, das ist im Bier trinken. Ich glaube, auch das ganze Elsass trinkt ganz gerne Bier. Die Pfälzer natürlich auch ihren Schorle, aber auch da, denke ich, gibt es viele Gemeinsamkeiten.
Deutsch-französisches Bier trinken, also direkt auf der Grenze. Das gibt es so wohl nur hier in Scheibenhardt.
Ein Dorf, zwei Nationen. Tanja Köhler war im deutsch-französischen Scheibenhardt unterwegs.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Immer mittwochs als Podcast in der ARD-Audiothek und donnerstags im rbb24 Inforadio.
Und damit haben wir es gleich um 9.35 Uhr.
rbb24 Inforadio Wirtschaft.
Es geht um viel Geld und einen Schub für die Wirtschaft. Heute tagt die Europäische Zentralbank EZB in Frankfurt am Main. Angesetzt ist eine geldpolitische Sitzung mit Zinsrelevanz. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Johannes, was heißt das konkret?
Ja, das wissen wir erst genau um 14.15 Uhr, also am frühen Nachmittag. Da werden die geldpolitischen Beschlüsse der Ratstagung veröffentlicht. 15 Uhr dann, wie üblich, EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird die Beschlüsse erläutern. Wir brauchen also noch ein bisschen Geduld. Aber klar, es geht um die Frage, wie geht's weiter mit den Leitzinsen und welche anderen Instrumente kann die EZB noch einsetzen, um die strauchelnde Wirtschaft in Europa eben wieder anzukurbeln.
Die Erwartungen sind hoch, Johannes. Womit ist zu rechnen?
Ja, die Erwartungen des Markts sind ziemlich klar. Die Zinsen dürften weiter fallen. Anfang März, da hatte die EZB den Leitzinssatz zum 6. Mal in Folge um 0,25% gesenkt. 2,5% Zinsen bekommen europäische Banken jetzt, wenn sie über Nacht Geld bei der EZB einlagern. Wenn sie sich bei der EZB für eine Woche Geld leihen, dann kostet das 2,65% Zinsen. Das ist das, was wir üblicherweise als den Leitzinssatz kennen. Da schauen alle drauf, wenn es um Preisstabilität geht.
Zinsen rauf, Zinsen runter, worauf achtet die EZB dabei?
Naja, das, was uns am Herzen liegt, die wichtigste Aufgabe der EZB ist Preisstabilität im Euroraum. Also die Leitmarke ist eine Inflationsrate von 2%. Ist die Inflation deutlich höher, dann bremst die EZB die Teuerung mit höheren Zinsen. Ab März 2016, da lag der Zinssatz für viele, viele Jahre bei 0%. Dann allerdings stieg die Teuerung monatlich teils über 10%. Im Sommer 2022 deshalb kam der erste Zinsschritt mit zunächst 0,5% und die Spitze beim Leitzins war dann im September 23 mit 4,5%. Seitdem verliert die Teuerung glücklicherweise an Kraft und die EZB lockert im Gegenzug eben die Zinsen wieder.
Und warum könnte eine weitere Zinssenkung jetzt besonders wichtig werden für die Wirtschaft im Euroraum?
Ja, schauen wir in die USA. Völlig unberechenbare Zollpolitik, die sorgt für viel Unsicherheit. Und die Zölle bremsen unser Wachstum aus. Exporte in die USA werden deutlich teurer, europäische Waren dort also weniger wettbewerbsfähig. Das könnte die EZB mit niedrigen Zinsen gegenhalten. Das senkt Kosten von Unternehmen und das sorgt auch für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Das geht allerdings nur, wenn die Inflation auch mitspielt. Die Teuerung geht zurück, die Richtung stimmt also. Gerade kam eine Meldung von der Hans-Böckler-Stiftung. Für 8 von 9 Haushalten liegt die Inflationsrate unter 2%, zwischen 1,7 und 2%. Damit steigt also die Chance, dass wir heute tatsächlich die 7. Leitzinssenkung in Folge sehen werden.
Vielen Dank, Johannes Frevel. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir haben heute so eine Ost-West-Teilung. Also im Westen mehr Wolken als im Osten. Da haben wir es eher sonnig und da ist es dann auch wärmer. Bis 29 Grad werden da erwartet an Oder und Neiße. Und 18 Grad bis 18 Grad eher an der Elbe. Dazu ein schwacher Wind. Und wir schauen mal auf die aktuellen Werte. In Berlin sind wir jetzt bei 17 und 18 Grad. In Frankfurt-Oder sind wir bei 15 Grad und in Potsdam sind wir bei 14 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Genau, Potsdam liegt ja schon etwas weiter im Westen als Berlin. Da ist es heute kühler in Brandenburg, ganz genau. Vorsicht bitte auf der A10, nördliche Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Im Dreieck Pankow auf der Überleitung zur A114 Richtung Pankow steht ein defekter Lastwagen auf der linken Spur. Westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 10 Minuten. A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin zwischen Briesen und Fürstenwalde Ost ist nach einem Unfall nur die linke Spur Richtung Berlin frei. Im Stadtverkehr Berlin kommen Sie recht gut voran. Ein paar Minuten länger dauert es in Westend auf dem Fürstenbrunner Weg stadteinwärts und in Karlshorst auf der Treskoallee in beiden Richtungen. Und A115 AWUS stadteinwärts zwischen Hüttenweg und Dreieck Funkturm ist die rechte Spur gesperrt wegen Bauarbeiten. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
9.40 Uhr haben wir es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Morgen. Richard von Weizsäcker hat als Bundespräsident 1985, 40 Jahre nach Kriegsende, den 8. Mai einen Tag der Befreiung genannt. Es war eine Zäsur für Westdeutschland. Mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ist es aber schwierig geworden, diesen 8. Mai zu begehen. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Botschafter von Russland und Belarus dürfen nicht an der zentralen Gedenkfeier des Bundestags zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai teilnehmen. Das hat die Parlamentsverwaltung entschieden. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Die Parlamentsverwaltung beruft sich auf eine interne Einschätzung des Auswärtigen Amts, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Darin heißt es, es steht zu erwarten, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisieren und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine missbräuchlich in Verbindung bringen wird. Um russischer und belarussischer Propaganda, Desinformation und Geschichtsverfälschung zu begegnen, sollen russische und belarussische Vertreter grundsätzlich nicht zu Gedenkveranstaltungen im Inland eingeladen werden. Am Mittwoch war der russische Botschafter Nechayev bei einem stillen Gedenken auf den Seeloer Höhen in Brandenburg erschienen. Der ukrainische Botschafter Makeyev war der Veranstaltung ferngeblieben und hatte die Teilnahme Nechayevs heftig kritisiert.
Die Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität von Blumenthal hat die Räumung eines besetzten Hörsaals gestern Abend als notwendig bezeichnet. Von Blumenthal sagte im RBB 24 Inforadio, das Lagebild sei eindeutig gewesen, es habe Sachbeschädigungen gegeben. Auf Bannern seien das Existenzrecht Israels geleugnet und Gewalt verherrlicht worden. Etwa 100 pro-palästinensische Aktivisten waren am Nachmittag in den Hörsaal auf dem Campus Nord in Berlin-Mitte eingedrungen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden die Besetzer aus dem Gebäude geführt und ihre Personalien festgestellt. Es werde nun unter anderem wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Das Interview mit der HU-Präsidentin können Sie in wenigen Minuten hören. Der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz will die Sommerpause des Bundestags verkürzen, um schnell erste Reformen umzusetzen. Der CDU-Chef sagte den Funke-Medien, bis zum Sommer solle sich die Stimmung im Land verbessern. Man müsse merken, dass es eine neue Regierung gibt. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Die ersten Maßnahmen sollen verschärfte Grenzkontrollen sein, mit Zurückweisungen auch von Asylbewerbern, erste Regeln zum Bürokratieabbau und die Aktivrente, also dass Rentner und Rentnerinnen bis zu 2000 Euro steuerfrei zu ihrer Rente hinzuverdienen können. Merz legt im Gespräch mit der Funke Mediengruppe Wert darauf, dass der neue Bundesinnenminister sofort damit beginnt, die Asylpolitik zu verschärfen. Um eine neue Stimmung im Land zu erreichen, räumt Merz ein, dass er noch viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Er will sich am 6. Mai zum Kanzler wählen lassen. Zuvor müssen aber ein kleiner Parteitag der CDU und die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen.
Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghaninnen und Afghanen an Bord ist am Abend am Flughafen Leipzig-Halle gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelt es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die bereits eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage erhalten haben. Neue Zusagen würden nicht erteilt. Etwa 2600 besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan warten nach Angaben des Auswärtigen Amts derzeit noch in Pakistan auf ihre Aufnahme in Deutschland. Politiker der Union haben empört auf die noch für April geplanten Flüge reagiert. Bei einer Razzia in Sachsen haben Ermittler bei einem 16-Jährigen den hochgiftigen biologischen Kampfstoff Rizin sichergestellt. Das hat das Landeskriminalamt in Dresden mitgeteilt. Der Jugendliche soll im Dachgeschoss seines Elternhauses im Ort Zeithain mehrere Ampullen eines Gemischs aus den Pflanzengiften Rizin und Azonitin hergestellt haben. Gegen den 16-Jährigen werde nun wegen des Verdachts ermittelt, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. Verzeihung. Das Auswärtige Amt hat die russische Regierung aufgefordert, wissenschaftliche Arbeit nicht weiter zu kriminalisieren. Hintergrund ist die Einstufung zweier deutscher Wissenschaftsorganisationen als unerwünscht bzw. extremistisch. Betroffen sind die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. Wie auf Anfrage von RBB24 Recherche erst jetzt bekannt wurde, hatte das Auswärtige Amt am 27. März deshalb den russischen Botschafter zu einem dringenden Gespräch geladen. Infolge der Einstufung drohen Mitgliedern und Kooperationspartnern der Organisationen erhebliche Konsequenzen bis hin zu langjährigen Haftstrafen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Richtung Oder und Neiße sonnig mit bis zu 29 Grad. Nach Westen hin teils kompakte Wolken und maximal 18 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 18 und in Friedrichshagen 16 Grad. In Wiesenburg 9 und in Senftenberg 20 Grad. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, oft aber trocken, von West nach Ost 14 bis 23 Grad. Die Zeit 9.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Und in den nächsten Minuten geht es noch einmal ausführlich um Besetzung und Räumung gestern in der Berliner Humboldt-Universität. Etwa 100 Aktivisten besetzten einen Hörsaal auf dem Campus Nord. Sie verbarrikadierten sich, hängten Banner aus Fenstern, sprühten den Spruch Free Gaza an eine Hauswand. Polizeisprecher Martin Hallweg schilderte dem RBB die Ereignisse so.
Gegen 14 Uhr drangen rund 100 Personen nach bisheriger Feststellung in den Saal hier des Campus Nord der Humboldt-Universität ein, hier an der Hannoverschen Straße. Sie haben sich in diesem Saal verbarrikadiert, unter Zuhilfenahme der dort befindlichen Sitzbänke, die aus den Verankerungen herausgenommen wurden. Ob sie rausgerissen wurden oder ob da Verschraubungen gelöst wurden, das muss denn beispielsweise jetzt seitens der Humboldt-Universität festgestellt wurden. Fakt ist, der Saal ist verbarrikadiert worden. Wir mussten uns mit Gewalt Zutritt zum Saal verschaffen, zum Teil mit Einsatz technischer Hilfsmittel, zum Beispiel mit einem Kuhfuß oder einem Bolzenschneider.
Soweit also der Polizeisprecher von den Initiatoren des Ganzen. Wurde das Ganze, Zitat, als Solidaritätsaktion benannt für vier Demonstranten, denen vorgeworfen wird, im vergangenen Jahr an der Freien Universität randaliert zu haben. Diese Demonstranten kommen aus Irland, Polen und den USA und sie sollen aus Deutschland ausgewiesen werden, weil sie Uni-Beschäftigte mit Äxten und Knüppeln bedroht haben sollen. Soweit ging es gestern an der HU nicht, aber wegen der Randale war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Und die Humboldt-Uni bat um schnelle Räumung, was dann auch am Abend passierte. Die knapp 100 Besetzerinnen und Besetzer wurden weitgehend ohne Widerstand von der Polizei rausgebracht.
Die Personen wurden aus dem Saal herausgeführt. Nach jetziger Feststellung werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit rund 100 Personen auch überprüfen. Wir werden gegen alle Personen entsprechende Strafvermittlungsverfahren einleiten, wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches. Gegebenenfalls, so Indizien vorhanden sind oder Verdachtsmomente vorhanden sind, auch nochmal Strafvermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Der Saal an sich ist, wie gesagt, verwüstet worden. Die Wände wurden mit Parolen beschmiert. Es wurden einzelne Behältnisse geöffnet und aufgebrochen, sodass wir hier tatsächlich auch Sachbeschädigung feststellen mussten. Sollte das nicht der Fall sein, dass wir da beispielsweise die Sachbeschädigung nicht einzelnen Personen zuordnen können, dann auf jeden Fall auch ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt.
Einen körperlichen Zusammenstoß hat es laut Polizeisprecher aber wohl nicht gegeben. Einen körperlichen Zusammenstoß hat es laut Polizeisprecher aber wohl gegeben.
Im Rahmen der Überprüfungsmaßnahmen ist es zumindest in einem Fall auch zu einem Angriff auf Einsatzkräfte gekommen. Im weiteren Verlauf dann auch zu Widerstandshandlungen. Die Person klagte im Anschluss über Schmerzen. Wir haben der Person einen Rettungswagen gerufen. Der ist mit diesen Rettungskräften dann auch in ein Krankenhaus gebracht worden.
Soweit also Polizeisprecher Martin Hallweg zur Besetzung eines Hörsaals der Humboldt-Universität. Gestern um kurz nach 20 Uhr hatte die Polizei die Aktion beendet. Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch begrüßt die konsequente Reaktion. Sie ist zwar nicht für die Uni zuständig, sondern ihre Kollegin Ina Ceborra, aber auch sie macht sich Gedanken, welcher Geist an den Berliner Hochschulen weht. Im Inforadio-Interview sagte die Senatorin heute Morgen:
Grundsätzlich gilt, unsere Universitäten sind kein rechtsfreier Raum. Das hat auch die zuständige Senatorin immer wieder gesagt. Und wenn Straftaten und Rechtsbrüche begangen werden, dann hat die Polizei dementsprechend zu handeln. Deswegen kann ich das komplett nachvollziehen. Selbstverständlich. Wir sehen ja, dass es eben nicht um einen konstruktiven Austausch geht, sondern tatsächlich um Vandalismus und um Straftaten. Und die sind auch an unseren Universitäten nicht zu dulden.
Das also die Einschätzung von Katharina Günther-Wünsch, Berlins Bildungssenatorin. Und was sagt die Universitätsleitung selbst zur pro-palästinensischen Besetzung und Randale? Julia von Blumenthal ist Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin. Angela Ulrich hat heute Morgen mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie sie denn von der Besetzung erfahren hat.
Wir haben kurz nach 14 Uhr von der Besetzung erfahren. Es waren Mitarbeitende von uns vor Ort, die uns sehr schnell ein Lagebild übermittelt haben, das wir dann ergänzt haben durch Blick in die einschlägigen Social-Media-Kanäle. Und das Lagebild war eindeutig. Wir konnten schon sofort sehen, dass Sachbeschädigung begangen war. Wir konnten sehen, dass in den Bannern, in den Sprüchen das Existenzrecht des Staates Israel geleugnet wurde. Es war deutlich, dass Gewalt verherrlicht wurde und auch das rote Dreieck, also das Symbol der Terrororganisation Hamas, verwendet wurde. Damit war für uns klar, die roten Linien sind überschritten und wir haben dann eben als Präsidium schnell gemeinschaftlich entschieden, dass in diesem Fall die Räumung der einzig richtige Weg ist.
Und die lief dann friedlich ab, richtig? Haben Sie das noch verfolgen können?
Also das ist ja dann Aufgabe der Polizei und nach meinem Eindruck lief es professionell und friedlich ab. Das kann ich so von den Bildern, die ich gesehen habe, ist das mein Eindruck, ja.
Sie haben ja auch berichtet, was drinnen wohl passiert ist. Die Sachbeschädigung, die Schmierereien, auch Hörsaalbänke, die rausgerissen sein sollen. Die Besetzer protestieren nun dagegen, dass Kommilitonen aus Deutschland ausgewiesen werden sollen, die selbst im vergangenen Herbst, Oktober bei einer gewaltsamen Pro-Palästina-Besetzung der FU dabei waren. Damals sollen sie sogar Beschäftigte der Uni mit Knüppeln und einer Axt bedroht haben. Wie sehen Sie das? Ist das richtig, dass solche Protestierende, drei davon haben auch EU-Pässe, dass die trotzdem ausgewiesen werden?
Also erstmal muss man ja festhalten, bei der Aktion gegen das Präsidium der FU, das war aus meiner Sicht keine politische Aktion, sondern es war ein gewaltvoller Überfall. Und wenn Sie sich ansehen, wie der Hörsaal, wir werden ja in der nächsten Woche einen Pressetermin dafür machen, wenn Sie sich den Hörsaal ansehen, wie hier innerhalb kürzester Zeit wirklich weitflächige Zerstörung angewendet wurde, dann sehen Sie auch da, es ging um Gewalt, es ging darum, hier Zerstörung anzuwenden. Und damit ist für mich das, was da vielleicht auch an Anliegen dahinter stehen mag, für diese Akteure zumindest deutlich delegitimiert.
Wie kriegt man es aber wieder hin, trotzdem an Universitäten Dialoge zu ermöglichen? Weil wir haben hier auch Katharina Günther-Wünsch gehört, Bildungssenatorin, die ja genau wie Sie sagt, das sind rote Linien, wenn es da um Gewalt geht. Das können wir auf gar keinen Fall tolerieren, ist total verständlich. Aber wie kann es trotzdem wieder sein, dass Unis auch, wenn es harte Themen sind, zu friedlichen Diskussionsforen werden?
Die mediale Aufmerksamkeit ist auf die Besetzung und auf diese gewaltsamen Aktionen. Was viel weniger in der medialen Öffentlichkeit ist, und das ist sozusagen ganz natürlich, ist der Universitätsalltag. Und wenn ich das letzte Semester Revue passieren lasse, das Wintersemester, dann hatten wir genau das, von dem Sie gerade sprechen, was wir brauchen. Wir haben eine studentische Gruppe, die Diskussionsveranstaltungen zur Geschichte des Zionismus, zur Geschichte der palästinensischen Nationalbewegung veranstaltet hatten. Wir hatten auch sehr kritische Diskussionen, Veranstaltungen, die von Studierenden organisiert wurden, gerade zur aktuellen Lage in Nahost. Wir haben Lehrveranstaltungen, in denen der ganze Themenbereich in kontroverser Weise, in interdisziplinärer Weise aufgegriffen wird. Also genau das, wonach Sie fragen, findet bei uns an den Universitäten statt. Die Herausforderung ist es jetzt eben, dass es da eine kleine Gruppe gibt, bei der wir ja auch nicht wissen, in welchem Ausmaß eigentlich tatsächlich Studierende, auch Studierende der AU beteiligt waren. Wir haben eine kleine Gruppe, die eben nicht in diese Auseinandersetzung gehen will, sondern die auf diese Art von Provokation und Gewalt aus ist. Und wir müssen sehen, dass wir da eben klar die Grenze ziehen, um unsere Universität als Raum des Dialogs und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu schützen.
Das sagt Julia von Blumenthal. Sie ist Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin. Das Gespräch mit ihr führte Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Im Theater Aufbau Kreuzberg feiert heute Abend eine dreidimensionale theatrale Filminstallation Premiere. Das Theaterautorinnen-Team Suite 42 bringt die zweite Episode von Gerecht auf eine interaktive Bühne. In Gerecht 2, Fälle von Freiheit vor Gericht, spielt Corinna Harfuch eine Verwaltungsrichterin, die Fälle aus dem Asylrecht verhandelt. Auf Radio 3 sagte Corinna Harfuch, so eine Art der Inszenierung habe man bisher weder im Theater noch im Film gesehen. Das sei wirklich neuartig und schon von der Form her spannend. Zitat Ende. Thomas Fitzel konnte das Stück schon vor der Premiere gestern Abend sehen. Thomas, ist das wirklich neuartig, so nie gesehen und auch noch spannend?
Natürlich, in einzelnen Elementen werden Leinwände und so weiter bei vielen Theatergeschichten und auch Inszenierungen benutzt. Aber in dieser Radikalität, dass nur noch Leinwände zu sehen und gar keine Schauspieler, habe ich es wirklich noch nie gesehen. Und es ist wirklich sehr spannend auf eine geistig sehr anspruchsvolle Weise.
Was wird in diesem Stück konkret verhandelt?
Ja, wir haben ja schon gehört, Corinna Harfuch spielt eine Richterin, die verhandelt Einsprüche durch das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Sie gerät unter politischen Druck und in eine Medienkampagne, denn ein Fall, den sie behandelt hat und positiv entschieden hat, ein afghanischer Asylsuchender, gerät unter den Verdacht, Terrorist zu sein. Und sie beobachtet einen zweiten Rechtsfall, von einem anderen Richter verhandelt, der ähnlich gelagert ist. Und auf der dritten Ebene geht es um ihre eigene Vergangenheit. Sie ist aus der DDR geflohen, aber ihre geglückte Flucht hatte eben bittere Konsequenzen für ihre Freundin, die zurückblieb.
Wie kam es denn zu dieser Idee, das als Filminstallation, also als reine Filminstallation zu zeigen? Und wie muss man sich eine dreidimensionale theatrale Filminstallation vorstellen?
Die Idee entstand aus der Not. Es ist ja schon der zweite Teil. Der erste wurde 2021 gezeigt. Das war zur Corona-Zeit, wo man Abstand halten musste. Und da begann man das zu entwickeln und entdeckte plötzlich, das ist doch eigentlich eine ganz neue Form. Das ist eine Innovation. Man bewegt sich, also man sitzt nicht, man kann auch sitzen. Man bewegt sich zwischen verschiedenen Leinwänden, auf denen die Schauspieler quasi immer einzeln erscheinen. Wenn zum Beispiel die Gerichtsverhandlung ist, da sind wir wie die Zuschauer, die im Gerichtssaal sitzen, vor uns eben der Richter, rechts der Anwalt, links die Klägerin und ihre Übersetzerin. Die Leinwände sind aber auch transparent, man kann durch sie hindurchschauen. Also wenn man keine Lust hat, sich ständig zu bewegen, kann man in sehr bequemen Drehstuhl auch einfach sitzen bleiben. Es gibt auf der einen Seite eben so diesen Gerichtsraum, da gibt es einen anderen Raum, da ist auch so ein Medienterminal, da geht es um eine Talkshow, in der die Richterin auftritt. Also es gibt so verschiedene Räume, in denen man sich bewegen kann.
Das Dokumentartheater, wie zum Beispiel Rimini-Protokoll, arbeitet ja meistens ganz bewusst mit Laien oder Experten des Alltags. Hier spielen nun neben Corinna Harfuch lauter sehr bekannte Schauspieler aus Film und Fernsehen mit. Welche Wirkung hat das?
Ja, dazu kommt ja noch zu, dass außer Corinna Harfuch die anderen Schauspieler alle gleich mehrere Rollen übernehmen. Also der eine ist eben der ehemalige Kläger und er ist ein Journalist und er ist auch ein Richter. Das erzeugt so einen Verfremdungseffekt. Also gerade weil sie uns so bekannt sind, erzeugt das hier eine größere Distanz. Denn es geht hier eigentlich sehr viel stärker um die Frage der Theatralität im Gerichtssaal. Hören wir mal kurz hier einen Ausschnitt aus dem Stück.
Ich hatte in der Beobachtung auch das Gefühl, dass es einige RichterInnen gibt, die eine Art Rolle spielen, wie im Theater, die sie selbst kreieren und definieren.
Ja, eine Rolle spielen. Ja, wie Sie. Theater trifft es ganz gut. Alle Figuren haben die besten Intentionen und doch geschehen Tragödien. Ich glaube, dass viele Richter durch das Rollenspiel eine Distanz herstellen, die ihnen hilft. Anderen hilft es offenbar, sich an Absprachen und anderen Urteilen zu orientieren, wie in einem Textbuch. Das ist alles legitim.
Aber ist es auch gerecht?
Ja, und das ist eben gerade hier nicht die Frage. Es geht hier nicht um Moral und es geht nicht um eine Abwägung, also die Differenz von Gesetz, Gerechtigkeit und was ist gerecht, sondern es geht eine Hinterfragung, was passiert eigentlich in so einem Gericht, gerade eben diese Theatralität, man übernimmt Rollen und das wird eben hier ganz klug versucht, man eben dieses Gerichtsverfahren aus seinen eigenen Regeln heraus zu verstehen und es geht eben halt nicht um eine Frage der größeren Moral und das macht dieses Stück, weil man wirklich mitdenken muss, so ungeheuer bereichernd und spannend.
Also eine klare Empfehlung von RBB Kulturreporter und Kritiker, Theaterkritiker Thomas Fitzel zur Premiere heute Abend im Theater Aufbau Kreuzberg.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 20 Minuten. B5 Küritz Richtung Ludwigslust zwischen Buchholzer Chaussee und dem Abzweig nach Schönfeld gab es einen Unfall auf der B5. Im Stadtverkehr Berlin kommen Sie insgesamt recht gut voran. Etwas länger dauert es auf der A100 Richtung Wedding vor der Baustelle am Dreieck Funkturm. In Pankow stockt es auf der Schönerlinder Straße stadteinwärts und in Karlshorst auf der Tresco-Allee in beiden Richtungen. A115 Avus stadteinwärts zwischen Hüttenweg und Dreieck Funkturm ist die rechte Spur gesperrt wegen Bauarbeiten. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
10 Uhr haben wir es gleich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Morgen. 80 Jahre nach Kriegsende ist 2025 ein besonderes Gedenkjahr. Und es ist jetzt auch klar, wie die Gedenkveranstaltung zum 8. Mai im Bundestag, dem deutschen Parlament, aussehen wird. Und ich denke, das wird noch für Diskussion sorgen, wer nicht dabei sein soll. Die Nachrichten dazu mit Werner Schoninger.
Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes am 8. Mai aus. Dabei beruft sich die Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amts. Darin wird davon abgeraten, Vertreter dieser beiden Länder zu solchen Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die Einschätzung des Auswärtigen Amts liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es, es sei zu erwarten, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisieren würde. So könnte Moskau die Veranstaltungen missbräuchlich mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringen. Eine hochrangige ukrainische Delegation ist überraschend in Paris eingetroffen, um mit anderen Staaten über ein Ende des Krieges zu beraten. Wie der Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung Yermak mitgeteilt hat, sind Treffen mit Vertretern der USA, Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens geplant. Es gehe um wichtige Fragen für die Sicherheit der Ukraine und Europas. Zuvor war nur bekannt, dass US-Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkoff heute mit der französischen Regierung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen. Die Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität von Blumenthal hat die Räumung eines besetzten Hörsaals gestern Abend als notwendig bezeichnet. Von Blumenthal sagte im RBB 24 Inforadio, das Lagebild sei eindeutig gewesen. Tillmann Büttenbender, RBB 24.
Der Hörsaal sei stark beschädigt worden und die Besetzerinnen und Besetzer hätten das Existenzrecht Israels in Frage gestellt. Daher sei die Räumung der einzig richtige Weg gewesen. Von Blumenthal lobte den Einsatz der Polizei und nannte ihn professionell und friedlich. Etwa 100 pro-palästinensische Demonstranten waren am Mittwoch in den Hörsaal auf dem Campus Nord in Berlin-Mitte eingedrungen. Sie waren später von Einsatzkräften aus dem Gebäude gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Es wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.
Der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz will die Sommerpause des Bundestags verkürzen, um schnell erste Reformen umzusetzen. Der CDU-Chef sagte den Funke-Medien, bis zum Sommer solle sich die Stimmung im Land verbessern. Man müsse merken, dass es eine neue Regierung gibt. Dazu werde er nach seiner Wahl zum Kanzler ein Arbeitsprogramm vorlegen, betonte Merz. Die ersten Themen, die man anpacken wolle, seien verschärfte Grenzkontrollen mit der Zurückweisung von Asylsuchenden, aber auch Maßnahmen zum Bürokratieabbau.